Hallo und herzlich willkommen in der Kinderwunschsprechstunde von DM Glückskind. Ich bin Dr. Elena Leineweber, Frauenärztin, gynäkologische Endokrinologin und Reproduktionsmedizinerin. Hier spreche ich mit Expertinnen und Experten aus Medizin und Psychologie, stelle eure Fragen und begleite euch mit den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen durch die Kinderwunschzeit.
Kinderwunschsprechstunde wird präsentiert von TT-Sept Femi Baby Baby Planung, dem Nahrungsergänzungsmittel für umfassende Versorgung bei Kinderwunsch.
Wenn ich mir als Patientin Eizellen einfrieren lasse oder eine künstliche Befruchtung mache und mein Partner seinen Sperma in einer Kinderwunschklinik lässt, dann fühlt sich das ja irgendwie auch sehr komisch an. Ich gebe da Zellen von mir bzw. von uns in einem Labor ab. Aber was passiert dort eigentlich mit den Eizellen und den Spermien? Was wird mit denen gemacht und wie und wo werden sie eigentlich gelagert? Diese ganzen Fragen kläre ich heute mit Privatdozentin Dr. Verena Nordhoff, die Biologin und Embryologin und Leiterin des IVF-Labors im Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie der Uniklinik Münster ist. Das ist eine Einrichtung, die sich auf die Behandlung und Erforschung von Störungen der Zeugungsfähigkeit und der Hormonproduktion des Mannes spezialisiert hat und mit dem Kinderwunschzentrum der Uniklinik eng zusammenarbeitet. Hi Verena.
Hallo Elena.
Ja Verena, bevor wir jetzt im Detail tiefer in diese Laborthemen einsteigen, würde ich gerne für unsere ZuhörerInnen nochmal mit den Basics der Optionen in der Kinderwunschtherapie starten. Es gibt jetzt ja im Rahmen der Kinderwunschbehandlung verschiedene Methoden, die den Paaren oder Patientinnen vorgeschlagen werden. Zum Beispiel eine intrauterine Insemination oder eine IVF- oder ICSI-Behandlung. Was genau ist denn an diesen Methoden eigentlich künstlich?
Also bei der intrauterinen Insemination ist es so, dass man als Paar nicht Verkehr hat zum Zeitpunkt des Eisprungs, sondern dass die Spermien im Labor abgegeben werden. Die werden aufbereitet, sodass also nur noch die schönsten und besten übrig bleiben. Und die werden dann an den Ort des Geschehens gebracht, also künstlich irgendwo hingebracht. Mhm. Das ist bei der Insemination der Fall.
Und bei der IVF und ICSI?
Da ist es etwas mehr. Da ist der Ort der künstliche. Da ist es so, dass die Eizellen außerhalb des Körpers mit den Spermien zusammengebracht werden. Und bei der IVF einfach nur in einem Schälchen zusammen. Und bei der ICSI, die ja heißt intrazytoplasmatische Spermieninjektion, sehr kompliziert, wird ein einzelnes Spermium direkt in die Eizelle hinein injiziert. Also man nimmt den Weg ab, aber der Rest muss auch ganz normal natürlich ablaufen.
Jetzt ist es ja so, dass die Befruchtung aber eigentlich nicht künstlich stattfindet, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe?
Genau. Die Befruchtung ist eigentlich der Vorgang, wenn das Spermium die Eizelle aktiviert und dann sich weitere Entwicklungsstadien einstellen. Das muss völlig natürlich von den Zellen passieren. Das können wir nicht beeinflussen. Wir können nur den Weg verkürzen zwischen Eizelle und Spermium.
Und das ist auch bei der ICSI der Fall. Also nochmal kurz zur Wiederholung für unsere ZuhörerInnen. Bei der ICSI ist es ja so, dass man ein Spermium auswählt und das unter dem Mikroskop in die Eizelle hinein injiziert. Und an der Stelle habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Paare und Patientinnen denken, okay, wenn ich das jetzt unter dem Mikroskop mache, dann findet auf jeden Fall zu 100% eine Befruchtung statt. Aber genau das ist ja so nicht der Fall, ne?
Genau, das ist nicht der Fall. Es ist, wie gesagt, nur den Weg, den man dem Spermium abnimmt. Aber das Spermium muss selbstständig die Eizelle aktivieren und dann Eizelle und Spermium müssen zusammen den Befruchtungsvorgang fortsetzen. Und das ist etwas, was die Natur machen muss. Das können wir im Labor nicht machen. Deswegen sind auch nie alle Eizellen befruchtet am nächsten Tag.
Und welche Vorteile, würdest du sagen, hat so eine Befruchtung im Labor?
Der Vorteil ist sicherlich, dass dadurch, dass ich in diesem Fall dann nicht nur eine Eizelle gewinne, sondern mehrere, dass ich sehen kann, dass ein entwickelnder Embryo wahrscheinlich eine gute Qualität hat. Mhm. Wenn man als Paar jeden Monat versucht, schwanger zu werden, entstehen eventuell Embryonen, die nicht gut sind. Und im Labor kann ich die gegebenenfalls schon aussortieren und nur die besten nehmen.
Mhm. Und man hat auch vielleicht eine Aussage darüber, ob sich Eizelle und Spermien überhaupt treffen und es überhaupt zu einer Befruchtung kommt. Ne? Bei einer Insemination, da sage ich den Frauen und Paaren häufig, naja, ich gebe natürlich jetzt die Spermien in die Nähe der springenden Eizelle, aber ob die sich wirklich treffen und was die miteinander machen, das weiß ich gar nicht so genau, ne?
Genau, da sind wir mit der IVF und der ICSI einen Schritt näher dran. Wir wollen halt auch genau sehen, ob das zu einem Erfolg führt oder nicht.
Mhm. Zurück zu dem Punkt, den ich jetzt anfangs erwähnt hatte. Was genau passiert denn jetzt eigentlich mit den Spermien, wenn der Mann eine Probe im Labor abgibt?
Also die Probe wird häufig am liebsten wirklich in der Nähe des Labors direkt abgegeben. Man kann im Einzelfall auch die Spermien von zu Hause, das Ejakulat von zu Hause mitbringen. Aber es ist auch ein Zeitfaktor. Nach einer halben Stunde hat sich das Ejakulat so weit verflüssigt, dass die Spermien gut beweglich darin schwimmen. Mhm. Ein Ejakulat besteht aus dem sogenannten Seminalplasma und nur ein ganz kleiner Teil sind Spermien. Und dieses Seminalplasma, das behindert uns für die Insemination. Und deswegen muss das abgetrennt werden von den Spermien. Dazu werden die zentrifugiert, also einmal ordentlich geschleudert. Dann gibt man auf das Pellet, so heißt das, das ist dann so ein kleiner, fester Bestandteil unten im Röhrchen, gibt man Medium. Und dann lässt man nur noch die Spermien herausschwimmen, die wirklich gut beweglich sind und die normalerweise, weiß man, auch nur die Eizelle erreicht hätten. Also man selektiert schon die besten Spermien durch so eine Aufbereitung.
Und diese Aufbereitung, die mache ich jetzt bei einer Insemination, aber eben auch bei einer IVF-ICSI-Behandlung, ne?
Genau. Sobald irgendetwas entweder in den Körper der Frau kommt, muss es soweit aufbereitet werden, weil normalerweise bei einer Insemination, man darf nicht das Ejakulat direkt in die Gebärmutter geben. Auch wenn man natürlich Verkehr hat, würde das Ejakulat draußen bleiben sozusagen und nur die Spermien in die Gebärmutter eingefügt. Und das imitiert man durch so eine Aufbereitung.
Jetzt haben wir über die Spermien gesprochen. Was passiert mit den Eizellen, wenn die nach so einer Follikelpunktion gewonnen worden sind?
Genau, also die Eizellen sind nicht nur pur kleine Zellen, sondern da liegen ganz viele Zellen drumherum. Das sind Nervzellen, die heißen auch Cumuluszellen. Diese Zellen müssen dranbleiben, wenn man eine IVF macht, weil die Zellen weisen den Spermien den Weg zur Eizelle. Die helfen denen zu sagen, hier ist die Eizelle, hier musst du hin. Wenn ich aber so eine ICSI mache, also ein Spermium direkt hinein injiziere, dann stören mich alle diese Zellen und dann werden die abrepariert, ganz vorsichtig. Dann habe ich wie so eine nackige Eizelle da schon. Und dann kann ich genau beurteilen, ob die Eizelle sogenannte Reife erreicht hat. Denn nur reife Eizellen können wir injizieren.
Und sag mal so zur Vorstellung für unsere ZuhörerInnen, wie lange dauert sowas, dass du die Eizellen so bearbeiten kannst?
Also wenn die Eizellen gewonnen worden sind, dann kommen die immer erst zurück in den Inkubator, damit die wieder ein bisschen Ruhe haben. Dann das Präparieren sind auch mal so 10, 20 Minuten. Dann kommen die wieder zurück in den Inkubator, damit die wieder ein bisschen Ruhe haben. Und dann für die ICSI, da wird man so sagen, also pro Eizelle braucht man so 1 bis 2 Minuten, ein Spermium zu suchen und die Eizelle zu injizieren. Bei der IVF ist es einfacher, da gebe ich die nur zusammen und dann müssen die Spermien ihre Arbeit machen.
Jetzt nochmal kurz vielleicht für unsere ZuhörerInnen. Für uns ist das ja relativ selbstverständlich, aber du hattest eben mehrfach erwähnt, die Eizellen, die werden zwischendurch in meinem Inkubator gelagert, also bei letzten Endes Körpertemperatur. Die kann man nicht einfach so bei Raumtemperatur lassen.
Nee, Eizellen, sage ich immer, sind die Dieven unter den Zellen. Die brauchen es schön warm, die brauchen die 37 Grad. Die brauchen auch Kohlenstoffdioxid, um den pH-Wert in dem Medium einzubauen. Und am liebsten mögen sie es auch, wenn es nicht zu viel Sauerstoff in der Umgebung gibt. Und deswegen sind diese speziellen Inkubatoren gebaut worden, die auch recht teuer sind, wo die Eizellen und die Spermien dann und hinter die Embryonen drin lagern können.
Und wie ist das mit den Spermien? Sind die auch so empfindlich oder kann man die länger bei Raumtemperatur lassen? Du hattest ja eben das auch angesprochen, wenn man vielleicht eine Probe zu Hause abgibt, dann kann die auch noch zum Labor transportiert werden. Hört sich ja so an, als seien die ein bisschen robuster.
Tatsächlich sind Spermien etwas robuster und können auch etwas niedrige Temperaturen durchaus überleben. Aber letztendlich beim Geschlechtsverkehr landen sie ja dann auch relativ schnell warm in der Frau und da bei 37 Grad. Also die haben es auch gerne etwas wärmer, aber sind etwas robuster, das stimmt.
Jetzt hatten wir gerade schon IVF-ICSI-Therapie so ein bisschen angesprochen. da ist es ja so, als kurze Wiederholung für alle ZuhörerInnen, bei der IVF-ICSI-Therapie besteht eigentlich der Unterschied nur in der Behandlung der Zellen im IVF-Labor. Für die Frau bzw. für den Mann und das Paar ist erstmal nichts anders. Da wird meistens eine hormonelle Stimulation gemacht, um eben dann die Eizellen in einer Follikelpunktion zu gewinnen. Am gleichen Tag gibt der Mann eine Spermaprobe ab. Und jetzt kommt es quasi zu deinem Part in der Geschichte. Wie viele Spermien würdest du dann bei so einer IVF-Behandlung zu einer Eizelle dazugeben?
Also wir geben zwischen 30.000 und 100.000 Spermien dazu, weil die Spermienpopulation, nicht jedes Spermium ist gleich. Also tatsächlich weiß man, dass am Ende bei einer natürlichen Befruchtung gerade mal 100 bis 1.000 Spermien überhaupt im Eileiter ankommen würden. Man braucht die Eier, die Spermien allerdings vorher, weil die müssen eben diese Nährzellen, diese Cumuluszellen, die da drumherum liegen, auch so ein bisschen zerpflücken. Und dann kommen tatsächlich auch, müssen die noch an die Umgebung, also diese Zona, das ist die Hülle, die die Eizelle umgibt, da müssen die auch noch dran binden, dann müssen sie noch da durchkommen und noch die Eizelle erreichen. Und das schaffen nur die, die am besten sind und am besten aussehen auch. Das weiß man mittlerweile.
Und das ist ja auch der Grund, warum es jetzt nicht reicht, wenn man einfach nur so 5, 6, 7 Spermien zur Eizelle dazu tut, sondern man braucht eben eine gewisse Anzahl an Spermien pro Milliliter, um überhaupt so eine IVF-Behandlung machen zu können.
Genau, und deswegen wird bei uns ganz klar auch geschaut, welcher Mann hat genügend Spermien, dass wir damit eine IVF machen können. Oder eben nicht mehr genügend, dass wir nicht mehr die IVF machen können, sondern dann die ICSI machen müssen.
Ja, da haben wir in einer anderen Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass das Spermiogramm eben der Hauptfaktor ist, warum man sich für eine IVF-Behandlung oder für eine ICSI-Behandlung entscheidet.
Genau, also man braucht schon eine gewisse Menge, sonst bekommt man keine Befruchtung hinterher bei den Eizellen.
Und dann hatten wir eben schon drüber gesprochen, dass die Probe wird dann aufbereitet und dann wird sie so aufbereitet zu den Eizellen hinzugegeben mit eben einer gewissen Anzahl von Spermien. Wie ist das jetzt bei der ICSI? Da ist es ja tatsächlich so, dass ein Spermium ausreicht.
Genau. Manchmal wird man gefragt, als Embryologe, kann man nicht zwei injizieren, damit Zwillinge entstehen? Aber das ist dann, das funktioniert nicht. Man muss wirklich ein Spermium in eine Eizelle hinein injizieren.
Und sag mal, wie wählst du denn da jetzt das Spermium für die ICSI aus? Wenn ich jetzt so eine Probe habe, selbst wenn die eingeschränkt ist, dann habe ich ja doch meistens mehrere Spermien zur Auswahl, die man für die ICSI-Behandlung nehmen könnte.
Genau, man weiß mittlerweile, dass tatsächlich die Spermien, die einen normal geformten Kopf, normal geformten Schwanz und Mittelstück haben, dass die auch diejenigen sind, die bei einem natürlichen Befruchtungsvorgang die Eizelle erreicht hätten und die Eizelle befruchtet hätten. Das heißt, wir schauen tatsächlich nach dem besten Aussehen und wenn möglich auch nach gut beweglichen Spermien.
Und wenn ich jetzt eine Auswahl habe von Spermien, die gut aussehen, die auch gut beweglich sind, was mache ich dann? Gibt es da irgendwie noch Verfahren, um die besser zu selektieren?
Also direkt vor der ICSI nicht. Es gibt natürlich verschiedene andere Möglichkeiten, die als sogenannte Add-ons, also so Zusatzverfahren, die sind manchmal sehr schwierig. Nicht alle dieser Zusatzverfahren haben auch eine valide Aussage mittlerweile und werden auch nicht für alle sicherlich einsetzbar sein. Es gibt sicher spezielle Patientengruppen, für die sinnvoll ist, dass man solche Zusätze verwendet, aber nicht für jedes Paar, für jede Spermienprobe ist das sinnvoll.
Ja, wir haben eine ganze ausführliche Folge über Add-ons gemacht. Da haben wir das auch kurz angerissen mit der Spermienselektion. Ich frage mich an der Stelle so ein bisschen, es gibt ja zum Beispiel Männer, die haben eine erhöhte DNA-Fragmentation im Spermiogramm. Und da kommt häufiger die Frage, das erlebe ich in der Sprechstunde, ob man jetzt nicht die Spermien, die eben gut sind, explizit rausfiltern kann. Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
Tatsächlich gibt es im Moment noch keine gute Möglichkeit, die herauszusuchen. Was aber auch immer schwierig ist, also wenn ich zum Beispiel einen Patienten habe, der einen Wert hat, 30% DNA-Fragmentation, dann heißt das nicht, dass jedes Spermium 30% der DNA geschädigt hat, sondern es heißt nur, dass 30% aller Spermien eine DNA-Schädigung haben. Mhm. Heißt, dass 70% aber in Ordnung ist. Mhm. Und wenn man sich dann auf die aussucht, die gut beweglich und gut aussehen, weiß man, dass die mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit DNA-Schäden aufweisen. Also durch eine gute Aufbereitung kann man das wahrscheinlich schon alles gut reduzieren. Und die Techniken, die auf dem Markt sind, die meisten sind nicht unbedingt perfekt geeignet für so eine Vorselektion. Es reicht also eine gute Aufbereitung.
Mhm. Ja, vielleicht haben wir da in Zukunft noch bessere Optionen, aber das bleibt abzuwarten.
Genau.
Warum macht man denn jetzt überhaupt eine IVF-Behandlung und nicht jedes Mal gleich eine ICSI-Behandlung?
Man weiß mittlerweile, dass wenn man eine IVF-Behandlung macht, tatsächlich dieser natürliche Faktor, dass das beste Spermium auf eigenem Weg die Eizelle erreicht, dass das immer noch der bessere Weg ist, als wenn ich im Labor das einzelne Spermium tatsächlich aussuche. Auch wenn ich da wahrscheinlich auch eine gute Chance habe, ein gutes zu erwischen. Aber diese natürliche Sache, diese biologische, die Natur, die dahinter steckt, die scheint immer noch besser zu sein. Und wenn man eine IVF macht und damit auch einen Embryo bekommt, dann sind die Schwangerschaftsraten tatsächlich höher als bei einer ICSI.
Mhm. Ja, ist gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich glaube, das fragen sich sehr viele Patientinnen und Paare, weil es im ersten Gedankengang vielleicht logischer erscheint, dass eine ICSI eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hat, aber tatsächlich, was uns die Daten zeigen, ist es eben nicht so. Was ist denn jetzt, wenn man eine IVF-Behandlung macht und dann schaut man sich am nächsten Tag die Zellen an und sieht, leider ist überhaupt gar keine befruchtet?
Das ist natürlich dann immer eine ganz schlimme Mitteilung, die man den Paaren dann machen muss. In dem Falle ist tatsächlich dieser Versuch dann beendet. Man kann mit diesen Eizellen nicht mehr wirklich viel machen, weil die Eizellen nur 9 bis 12 Stunden überhaupt befruchtungsbereit sind. Und es sind dann ja schon mindestens 18 oder 20 Stunden vergangen. Mhm. Das heißt, dieses Paar hat nur die Möglichkeit, einen neuen Versuch zu wagen. Und dann würde man aber eben, weil die IVF ja nicht geklappt hat, weil keine befruchtet war, direkt die ICSI dann anbieten.
Mhm. An der Stelle stellt man sich natürlich die Frage, warum passiert sowas überhaupt?
Das sind ganz schwierige Sachen. Manchmal funktioniert es einfach nicht. Wir haben in Münster einen neuen Test entwickelt, der heißt Capsper-Test. Mhm. Man weiß, dass ein bestimmtes Protein im Schwanz des Spermiums für die Aktivität der Spermien, vor allem in der Nähe der Eizelle, wichtig sind. Und wenn dieses Protein nicht vorhanden ist, können diese Spermien tatsächlich keine Eizellen befruchten. Das betrifft circa 1 bis 3% aller Männer mit normalen Spermiogrammen. Mhm. Es kann aber auch dran liegen, dass vielleicht die Eizellreife nicht optimal ist oder weitere Faktoren. Und vieles tatsächlich wissen wir einfach gar nicht, warum das nicht funktioniert hat.
Mhm. Ja, auch an der Stelle wieder bin ich gespannt, was wir in den nächsten Jahren noch lernen werden und ob da vielleicht neue Erkenntnisse hinzukommen. Und der Capsper-Test, über den du gesprochen hast, das wäre ja dann vielleicht auch eine Möglichkeit für ein Paar, wo bisher keine Ursache gefunden worden ist, für die Kinderlosigkeit, dass man an der Stelle einfach nochmal das Spermiogramm weiter untersucht und mal schaut, ob vielleicht so eine, wenn auch seltene Mutation vorliegt, ne?
Genau. Und es ist so, dass meistens wird ja nur nach Aussehen, Geschwindigkeit und Konzentration des Ejakulats geschaut. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr Funktionen, die das Spermium hat. Physiologische Prozesse, biologische Prozesse, wo es noch gar keine idealen Tests für gibt, um nachzuweisen, dass das Spermium gut ist.
Mhm. Ja, das weiß ich. Und bei euch in der Einrichtung werden ja auch genau diese Tests dann mit den Spermien gemacht. Das weiß ich nämlich daher, weil ich von euch schon mal so einen Brief zurückbekommen habe, was alles bei einem Mann, der in der Kinderwunschbehandlung ist, bei uns in der Praxis getestet worden ist. Und das ist wirklich toll, was ihr alles untersuchen könnt.
Ja, wir untersuchen den Mann ein bisschen genauer vielleicht als jemand anderes, aber dafür sind wir auch Spezialzentrum.
Jetzt kommt Werbung. Familienplanung ist eines der spannendsten Kapitel im Leben. Für dein Baby ist es wichtig, dass du bereits vor dem Eintritt einer Schwangerschaft rundum mit Nährstoffen versorgt bist. TTZEP Femi Baby Baby Planung enthält speziell abgestimmte Nährstoffe, die bei der Babyplanung unterstützen. Folsäure unterstützt den Folatspiegel, während Vitamin B12 und Vitamin B3 zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Jod trägt zu einer normalen Produktion von Schilddrüsenhormonen bei und Zink unterstützt eine normale Fruchtbarkeit. Erhalte einmalig einen 30% Vorteilscoupon auf TTZEP Femi Baby Baby Planung. Einfach bis zum 21. Juni 2025 auf dm.de/Kinderwunschsprechstunde freischalten, in der DM-App aktivieren und innerhalb von 25 Tagen auf dm.de, in der DM-App oder in deinem DM-Markt einlösen. Das war die Werbung.
Wen das Thema Andrologie, also die männliche Fruchtbarkeit, noch mal mehr interessiert, der kann auch gerne mal in die Folge mit Dr. Alexander Sahi reinhören. Da haben wir auch noch mal ganz ausführlich über all diese männlichen Faktoren gesprochen. Alles, worüber wir jetzt heute bisher gesprochen haben, das passiert ja am Tag der Eizellgewinnung oder der Spermienabgabe. Angenommen, wir haben jetzt nun mit der IVF- oder ICSI-Behandlung am nächsten Tag befruchtete Zellen. Wie geht's denn dann jetzt mit den Zellen weiter?
Genau, also man muss sich anschauen, ob die Befruchtung regulär ist. Man muss innerhalb der Eizelle zwei sogenannte Vorkerne haben, weil die noch nicht verschmolzen sind zu einem Kern, heißen die Vorkerne. Das ist der männliche und der weibliche Teil der Erbinformation, der zusammengekommen ist. Da schaut man dann an, wie ist die Qualität? Die können sehr unterschiedlich sein und wählt dann je nach Region, je nach Vorgaben der Ärztekammer ungefähr 3 bis 5 befruchtete Eizellen aus und kultiviert die weiter bis zum meistens Tag 5, bis zum Stadium einer sogenannten Blastozyste.
Und dann bleiben die Zellen in den Inkubatoren, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben, ne?
Genau, da ist es schön warm und gemütlich. In dem Medium sind alle Nährstoffe, die die Embryonen brauchen für die weitere Entwicklung. Also da versuchen wir es optimal wie möglich zu gestalten.
Und da wird auch meines Wissens kontinuierlich die Temperatur und die Sauerstoffversorgung und so weiter überwacht, ne?
Genau, alle diese Inkubatoren werden sehr engmaschig überprüft, damit man sicher geht, dass nichts passiert. Und es ist so, dass, also eigentlich in allen Laboren, diese Inkubatoren auch an sogenannten Notstromaggregaten sind. Also falls mal der Strom ausfallen sollte, kann nichts passieren. Also die Zellen sind sicher.
Ja, ich finde, wenn man zuhört, dann hört man schon raus, dass dafür wirklich teures Laborequipment notwendig ist. Und das ist auch ein Grund dafür, warum einfach solche künstlichen Befruchtungen leider sehr viel Geld kosten. Wie oft wird denn jetzt eigentlich nach diesen Zellen geschaut? Guckt man dann sich die jeden Tag nochmal an oder alle paar Stunden oder 5 Tage lang gar nicht?
Also am meisten ist es so, in den meisten Zentren, dass man so einmal pro Tag reinschaut, weil man möchte die Zellen nicht der Umgebungstemperatur und dem vielen Sauerstoff und so weiter zu lange aussetzen. Das heißt, man schaut nur einmal rein, guckt, wie weit sind die gerade und dann kommen die wieder zurück in den Inkubator. Es gibt aber mittlerweile neue Inkubatoren, sogenannte Timelapse-Inkubatoren. Da sind die ununterbrochen. Dann braucht man die nicht mehr rausholen daraus und es werden Fotos von den Zellen gemacht und man kann sich die Fotos dann außerhalb angucken, ohne die Zellen raus und wieder reinzustecken in den Inkubator. Das ist sehr praktisch.
Ja, und dann bekommt man auch direkt Informationen darüber, wie die Entwicklung ist, ne?
Genau, wenn ich nur einmal am Tag schaue, habe ich wie einen Screenshot, nur so einen einzelnen Punkt in der Entwicklung. Wenn ich solche Timelapse-Videoaufnahmen machen kann, dann ist das für mich als Embryologin sehr praktisch, weil ich dann jede Kleinigkeit, jedes Detail sehen kann, was ich mit einem einfachen Foto eben nicht sehen kann.
Und dann kommt ja irgendwann der Tag des Embryotransfers, entweder am Tag 3 üblicherweise oder am Tag 5. Zunehmend. Und da ist es jetzt ja so, das kennen insbesondere diejenigen, die schon mal einen Embryotransfer hatten, da wird auch gleichzeitig häufig die Qualität der Embryonen mitgeteilt. Und diese Qualitätsbeurteilung, die wird durch die EmbryologInnen durchgeführt. Und wie läuft das ab? Nach welchen Kriterien geht man denn da?
Genau, also am Morgen des Transfers schauen wir uns alle Embryonen in der Kultur an und die müssen ein bestimmtes Muster zeigen. Eine sogenannte Blastozyste, ein Tag-5-Embryo, hat 2 verschiedene Zelltypen. Der hat außen wie so eine Hohlkugel Zellen und in dieser Hohlkugel liegen an einer bestimmten Stelle nicht so ein Knüppelchen aus Zellen. Und dieses Knüppelchen, das ist die innere Zellmasse und das wird später der Embryo. Und diese Hohlkugel außenrum macht zum Beispiel die Plazenta. Mhm. Diese Zelltypen müssen vorhanden sein in ausreichender Anzahl und in korrekter Struktur und Aussehen. Dann ist das ein Embryo, den wir für den Embryotransfer nehmen können.
Wie kommt es jetzt dazu, dass da verschiedene Qualitätsmerkmale oder Qualitätseinstufungen stattfinden?
Weil wir möchten natürlich zuerst den Embryo übertragen mit dem besten Entwicklungspotenzial und dem mit den besten Implantationschancen. Und da deshalb schauen wir uns die nach diesem System an und schauen, dass wir die nehmen, die eben die besten Gradeinteilungen dann haben.
Jetzt ist es ja manchmal so, dass einige Patientinnen und Paare überhaupt nicht die Wahl haben, sondern die bekommen einfach einen Embryo. Und manchmal wird denen dann auch im gleichen Zuge direkt mitgeteilt, dass die Qualität vielleicht nicht ganz so optimal war. Bedeutet das denn jetzt gleich, dass man dann auch definitiv nicht schwanger wird?
Das ist das Interessante, das bedeutet es nämlich nicht. Weil jeder Embryo ist individuell. Er ist ja eine Neukombination aus genetischer Information der Mutter und des Vaters. Und wenn er es erstmal bis zu diesem Stadium geschafft hat und auch eine gute Zellzahl hat, dann muss es nicht der perfekteste Embryo sein. Er kann trotzdem implantieren. Er hat vielleicht eine geringere Wahrscheinlichkeit, aber es heißt nicht, dass das null ist.
Also macht es immer Sinn, den Embryotransfer dann durchzuführen?
Es sei denn, es ist wirklich kein Embryo, der diese normale Struktur am fünften Tag erreicht hat, dann macht es keinen Sinn. Oder wenn der Embryo zu langsam ist, vielleicht einen ganzen Tag zu langsam, dann macht es auch nicht unbedingt Sinn, diesen Embryo zu transferieren. Dann kann man besser noch einen Tag warten und ihn vielleicht einfrieren und in einem späteren Zyklus übertragen, damit wieder Schleimhaut und Embryo gleich wachsen.
Mhm. Jetzt machen ja auch viele Paare die Erfahrung, dass sie einen qualitativ sehr guten Embryo am Tag 5, also eine sehr gute Blastozyste, bekommen haben und trotzdem sind sie nicht schwanger geworden. Woran liegt das denn meistens?
Das ist eine schwierige Frage, weil das ist nämlich wirklich eine Blackbox. Man vermutet, es sind halt zwei Seiten. Es ist einmal die Schleimhaut, die natürlich optimal sein muss, und der Embryo, der optimal sein muss. Ich kann dem Embryo aber nicht ansehen, ob er vielleicht einen Chromosomenfehler hat und deswegen sich nicht einnistet. Mhm. Das kann man denen nicht ansehen. Mhm. Und deswegen kann man es nur leider versuchen und hoffen.
Das ist auch der Grund, warum wir in einem Zyklus, wo man ein Embryo plant, zurückzugeben, vielleicht doch kurzfristig mal sagen, lassen Sie uns den Embryotransfer verschieben, weil wir nämlich im Ultraschall vielleicht schon Anzeichen sehen, dass diese Schleimhaut, also wenn man so will, das Bett des Embryos oder der Aufwachsort des Embryos nicht so ganz optimal aussehen. Und wir dann eben entscheiden, wir machen das vielleicht doch lieber einen Zyklus später oder machen erst eine Behandlung vorweg, bevor wir den Embryotransfer machen.
Genau, das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man das zwischen Arzt, Ärztin und Laborpersonal und mit der Patientin oder dem Paar einmal bespricht.
Dann hattest du eben gesagt, ein anderer Grund kann halt eben auch die Embryonenqualität sein. Welche Faktoren nehmen denn Einfluss auf diese Qualität?
Ein ganz großer Faktor ist tatsächlich das Alter der Frau. Das ist nicht zu vernachlässigen. Das sieht man auch an den Daten, zum Beispiel des deutschen IVF-Registers, dass wenn eine Frau älter ist, die Embryonen eventuell schlechter sind, beziehungsweise nicht mehr diese gute Qualität haben und sich dann eventuell nicht mehr einnisten.
Ist es denn für dich jetzt so im Labor, dass du auch den Eizellen quasi ansiehst, ob sie schon älter sind? Oder hast du das Gefühl, die verhalten sich anders?
Das ist schwierig und nicht für jede Patientin gleich, weil es kann ja durchaus eine Patientin sein, die mit 35 schon nur noch wenig Eizellen und Embryonen hat oder eine Patientin mit 40, wo es noch gut aussieht. Mhm. Das ist sehr individuell. Mhm. Und das ist nicht immer eindeutig am Alter messbar. Man hat aber tendenziell weniger Embryonen oder weniger Eizellen zum Start bei einer älteren Patientin, was dann die Limitierung ist.
Und wie sieht es jetzt mit den Spermien aus? Welchen Einfluss nehmen die denn auf diesen Verlauf der Embryonenentwicklung?
Spermien spielen eine sehr wichtige Rolle. Man denkt immer nur, das ist nur so eine kleine Zelle mit ein bisschen DNA drin. Aber diese DNA ist halt sehr, sehr wichtig, weil die DNA die komplettiert ja mit der DNA der Eizelle erst den späteren Embryo. Und wenn irgendwas auf der DNA beim Spermium nicht in Ordnung ist, dann sieht man das auch. Dann entwickeln sich die Embryonen nämlich nicht. Und deswegen sind beide Seiten wichtig.
Mhm. Kannst du denn jetzt eigentlich auch anhand von dem Tag, wo die Zellen nicht mehr weitergewachsen sind, in so einer Embryonenkultur sehen oder eine Vermutung abgeben, warum das passiert ist und warum die nicht weitergewachsen sind? Lag das dann eher an der Eizelle oder eher am Spermium? Lässt sich das so einfach sagen?
Das lässt sich leider nicht so einfach sagen, was es natürlich auch sehr schwer greifbar für die Paare macht. Wir können keinen Grund nennen, weil sie den nicht herausfinden können.
Mhm.
Eine Eizelle hat unendlich viele Proteine, die eine Rolle spielen. Da kann ja ein Ungleichgewicht von einem Protein schon dazu führen, dass es nicht funktioniert. Oder eben, wenn das Spermium, die DNA nicht in Ordnung ist. Und das kann, da kann die Eizelle vielleicht noch so gut sein. Sie kann es nicht alles reparieren.
Zum Glück gibt es ja auch den anderen Fall, dass auch sehr, sehr viele Patientinnen und Paare, die so eine Behandlung machen, dann im Verlauf schwanger werden und sogar vielleicht noch Zellen oder Embryonen eingefroren haben und kryokonserviert haben. Wie lange kann man denn Zellen oder Embryonen grundsätzlich eingefroren lassen?
Also die werden ja eingefroren in Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius und die sind dann eigentlich, wenn man sie auftaut, wieder so frisch wie an dem Tag, wo sie eingefroren worden sind. Das heißt, man kann sie durchaus etliche Jahre eingefroren lassen, ohne dass ein ganz großer Qualitätsverlust ist. Also wir hatten mal zum Beispiel befruchtete Eizellen eingefroren und nach 9 Jahren haben wir die aufgetaut und ist ein gesundes Kind draus geworden.
Wow, das ist schon cool, ne?
Ja.
Und wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, ist es auch so, dass die Qualität der Zellen und der Embryonen unter diesem Einfrieren überhaupt nicht leidet. Das wird einfach konserviert.
Also die meisten Zellen überleben das wunderbar. Es gibt immer mal wieder eine Embryo oder eine befruchtete Eizelle, die natürlich das Auftauen nicht überlebt. Man kann es nicht verhindern. Aber der größte Teil der Zellen und der Embryonen überlebt das wirklich sehr, sehr gut.
Und wenn sie es überleben, dann ist die Qualität aber nicht schlechter oder ist sie dann möglicherweise auch dadurch eingeschränkter?
Tatsächlich zeigen die Zahlen, dass die Qualität tatsächlich genauso gut ist. Also man hat gute Schwangerschaftschancen mit den eingefrorenen Embryonen. Man muss sich da keine Sorgen machen.
Wie ist denn das jetzt? Ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass auch ich eingefrorene Eizellen habe und die liegen jetzt ein bisschen weiter weg eingelagert, weil ich habe das damals so anders gemacht. Wenn ich jetzt aber umziehe und meine Behandlung irgendwo anders machen möchte, geht das dann so einfach?
Das geht. Man kann die Zellen transportieren, weil die werden in Behältern eingelagert und transportiert in ein anderes Zentrum. Und dieser Behälter wird auch runtergekühlt, genau auf diese minus 196 Grad Celsius. Die werden dann da hineingegeben, werden dann zu dem anderen Zentrum transportiert und dort dann wieder umgelagert, wieder in einen normalen Tank. Man muss aber sagen, es kann manchmal sein, dass durch eine Transportzellen geschädigt werden. Das sieht man denen aber nicht sofort an, wenn man die auftaut eventuell.
Mhm.
Aber generell ist das eigentlich sehr sicher. Also es findet durchaus häufig Austausch unter den Zentren statt.
Ja, sehr gut. Ich glaube, Verena, wir haben wahnsinnig viele Fragen geklärt, die viele von unseren ZuhörerInnen schon immer hatten und die man ja in der Menge ja auch sonst überhaupt nicht so stellen kann. Und häufig hat man ja auch als Patientin oder Paar, die in einer Kinderwunschbehandlung, in einer Kinderwunschklinik sind, zu den BiologInnen und EmbryologInnen überhaupt gar keinen Kontakt, sondern man sieht die ReproduktionsmedizinerInnen, die mit einem sprechen, aber was im IVF-Labor passiert, davon bekommt man meistens leider sehr wenig mit. Und deswegen total super, dass du so viele Fragen uns heute beantwortet hast. Und zum Schluss in der Kinderwunschsprechstunde habe ich immer noch mal 3 Fragen aus der Community. Als erstes, kann es passieren, dass Zellen im Labor vertauscht werden? Und wie oft kommt das vor?
Das kann tatsächlich passieren. Sollte aber natürlich nicht passieren. Deswegen arbeiten wir in den Laboren immer nach dem Vier-Augen-Prinzip und eigentlich auch nach dem Vier-Ohren-Prinzip und sagen immer ganz genau und laut vor, welcher Patient zu welcher Patientin kommt.
Mhm.
Es gibt auch mittlerweile elektronische Systeme, die diese Überwachung mit unterstützen. Aber wie gesagt, man weiß, es ist schon vorgekommen. Wie häufig kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Ich klopfe mal auf Holz, bei uns noch nicht. Also wie gesagt, wir versuchen alle Maßnahmen zu treffen, dass das genau nicht passiert. Aber man kann es nie zu 100% ausschließen.
Mhm. Die zweite Frage war, hat eine künstliche Befruchtung Einfluss auf die Gesundheit des Kindes? Ich glaube, damit ist gemeint, hat diese Behandlung im Labor, dass die Zellen in Kulturmedien sind oder im Inkubator sind, hat das irgendwie Einfluss auf die Gesundheit?
Diese Medien, die wir benutzen, sind optimiert für diese Behandlung genau. Und sie unterstützen die Embryonen wirklich sehr, sehr gut und imitieren die natürliche Umgebung eigentlich ziemlich perfekt. Sodass ich davon ausgehe, und die Zahlen sprechen ja auch dafür, die Behandlungszahlen und die Schwangerschaftsraten sprechen dafür, dass die Methoden, die wir wählen, sehr, sehr gut sind, um diese Embryonen zu unterstützen. Und deswegen würde ich jetzt davon ausgehen, dass die keinen ganz großen oder keinen direkten Einfluss auf den Embryo haben.
An der Stelle habe ich tatsächlich noch einmal eine Frage dazu. Und zwar, denkst du, dass die Embryonen und Zellen im Labor besser aufgehoben sind oder in der Gebärmutter der Patientin? Weil ich glaube, das fragen sich auch immer viele ZuhörerInnen, wenn es um die Frage geht, soll ich lieber einen Embryotransfer am Tag 3 oder am Tag 5 machen?
Genau, das ist ein großer, interessanter Aspekt. Man muss sich klar machen, am dritten Tag wäre der Embryo ja noch gar nicht in der Gebärmutter. Der würde ja noch im Eileiter, also die Befruchtung findet im Eileiter statt und erst am fünften Tag tritt der Embryo vom Eileiter in die Gebärmutter ein. Und man weiß, dass die Zusammensetzung der Körperflüssigkeiten im Eileiter und in der Gebärmutter unterschiedlich sind. Dass der Embryo unterschiedliche Ressourcen braucht, unterschiedliche Proteine, unterschiedliche Zuckerlösungen. Und deswegen macht man das kaum oder weniger nur noch. Nicht so sinnvoll, den in die Gebärmutter umzusetzen. Eigentlich ist der Tag 5 Embryo erst da. Also es funktioniert auch mit einem Tag 3 Embryo in der Gebärmutter. Aber ich würde sagen, von der Biologie her ist der da nicht so ganz so gut aufgehoben.
Okay, und jetzt kommt die dritte und wirklich allerletzte Frage. Die kommt in diesem Fall von mir. Mich würde es brennend interessieren, was du dazu sagst. Worauf muss man denn eigentlich bei der Auswahl eines IVF-Labors achten?
Also es ist sicherlich sinnvoll, dass in einem IVF-Labor Biologen als Leitung mit drin sind. Denn wir Biologen haben ja studiert, wie Zellen sich entwickeln. Wir alle Embryologen in Deutschland haben im Rahmen unserer Weiterbildung gelernt, wie man mit den Zellen umgeht. Und es gibt zum Beispiel die Gesellschaft, Arbeitsgemeinschaft Reproduktionsbiologie des Menschen, wo ich derzeit erste Vorsitzende bin. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen Werbung. Wir haben ein Ausbildungsprogramm aufgelegt, das 3 bis 4 Jahre dauert, damit ein Embryologe, der in diesem Bereich arbeiten möchte, wirklich eine gute und umfassende Ausbildung bekommt. Und deswegen würde ich das ein kleines bisschen als ein gutes Zertifikat ansehen, wenn man unsere Ausbildung durchlaufen hat, dass man dann schon auch ein Labor gut leitet und beziehungsweise auch ein guter Embryologe ist.
Ja, super, Verena. Vielen Dank
gerne.
Für deine ganzen ausführlichen Antworten. Und damit verabschiede ich mich auch bei unseren ZuhörerInnen. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal in der Kinderwunsch-Sprechstunde. Das war die Kinderwunsch-Sprechstunde von DM Glückskind. Hat euch die Folge gefallen? Dann abonniert doch den Podcast und lasst uns gern eine Bewertung da oder schreibt eure Fragen an podcast@glückskind.de. Glückskind unbedingt mit UE. Kinderwunsch-Sprechstunde ist ein Podcast von DM Glückskind in Zusammenarbeit mit Mentalstark, produziert von Mit Vergnügen.